Sie hören den Artikel Mooresches Gesetz, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3 Punkt 0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Mooresches Gesetz. Das Mooresche Gesetz, Klammer auf, Englisch Moore's Law, Deutsch Gesetz im Sinne von Gesetzmäßigkeit, Klammer zu, sagt aus, dass sich die Komplexität integrierter Schaltkreise mit minimalen Komponentenkosten regelmäßig verdoppelt. Je nach Quelle werden 12 bis 24 Monate als Zeitraum genannt. Unter Komplexität verstand Gordon Moore, der das Gesetz 1965 formulierte, die Anzahl der Schaltkreiskomponenten auf einem Computerchip. Gelegentlich ist auch von einer Verdoppelung der Integrationsdichte die Rede, also der Anzahl an Transistoren pro Flächeneinheit. Dieser Technologiefortschritt bildet eine wesentliche Grundlage der digitalen Revolution. Ursprünglich sprach Moore selbst von einer jährlichen Verdoppelung, korrigierte 1975 jedoch seine Angabe auf eine Verdoppelung alle 2 Jahre, Klammer auf, siehe auch Wirtsches Gesetz, Klammer zu. Moores damaliger Intel-Kollege David House brachte 18 Monate als Abschätzung ins Spiel, was heute die verbreiteteste Variante des Mooreschen Gesetzes ist und auch den Rahmen bildet, an dem die Halbleiterindustrie ihre Entwicklungspläne auf mehrere Jahre hinaus festmacht. Real verdoppelt sich die Leistung neuer Computerchips im Mittel etwa alle 20 Monate. Auf Intels Entwicklerforum, in Klammern IDF, im Herbst 2007 sagte Moore das Ende seines Gesetzes voraus. Es werde wahrscheinlich noch 10 bis 15 Jahre Bestand haben, bis eine fundamentale Grenze erreicht sei. Allerdings prognostizierte Pat Gelsinger, Chef der Digital Enterprises Sparte von Intel, bereits ein halbes Jahr später, dass das Mooresche Gesetz noch bis zu 2029 Gültigkeit behalten würde. Im Oktober 2009 erklärte Martin Strobel in seiner Funktion als Pressesprecher von Intel Deutschland im Detail, weshalb man zuversichtlich sei, dass das Mooresche Gesetz noch eine ganze Weile erfüllt werden kann. Abschnitt Geschichte. Gordon Moore äußerte seine Beobachtung in einem am 19. April 1965 erschienenen Artikel der Zeitschrift Electronics, nur wenige Jahre nach seiner Erfindung der integrierten Schaltung. Die Bezeichnung Mooresches Gesetz wurde um 1970 von Carver Mead geprägt. Ursprünglich sagte Moore eine jährliche Verdoppelung voraus, korrigierte diese Aussage jedoch 1975 in einer Rede vor der Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, in Klammern SPIE, Klammer zu, auf eine Verdoppelung alle 2 Jahre. Auslöser dafür war, dass sich die stürmische Entwicklung der Halbleitertechnik der ersten Jahre verlangsamt hatte. In den Medien ist bis heute meist von einer Verdoppelung der Integrationsdichte alle 18 Monate die Rede. Dieser Wert bezieht sich jedoch auf Angaben aus der Massenproduktion einer zu dem Zeitpunkt aktuellen Technologiegeneration. 2005 lief beispielsweise die konkurrenzfähige Herstellung der Chips für den Weltmarkt mit Strukturen zwischen 130 und 90 Nanometern. In Vorbereitung für die Massenfertigung befand sich die 65 Nanometer Technik, Klammer auf, Gatelänge je nach Technologie ca. 30 bis 50 Nanometer, Klammer zu, und im Labor befasste man sich damals bereits mit wiederum kleineren Strukturgrößen. So wurden schon erste Prototyp-Transistoren mit 10 Nanometer Gatelänge gefertigt. Abschnitt Auslegung. Moores Gesetz ist kein wissenschaftliches Naturgesetz, sondern eine Faustregel, die auf eine empirische Beobachtung zurückgeht. Gleichzeitig kann man von einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung sprechen, da verschiedene Industriezweige an der Entwicklung besserer Mikrochips beteiligt sind. Sie müssen sich auf gemeinsame Meilensteine einigen, Klammer auf, zum Beispiel optische Industrie mit verbesserten lithografischen Methoden, Klammer zu, um wirtschaftlich arbeiten zu können. Die Formulierung des Mooreschen Gesetzes hat sich im Laufe der Zeit stark verändert. sprach Moore noch von der Komponentenzahl auf einem integrierten Schaltkreis, so ist heute von der Transistorzahl auf einem integrierten Schaltkreis die Rede, mitunter sogar von der Transistorzahl pro Flächeneinheit. Moore stellte fest, dass die Kosten einer Schaltkreiskomponente verfahrensbedingt mit sinkender und steigender Komponentenanzahl anstiegen. Bei niedriger Komponentenanzahl wurde das verfügbare Material nicht voll ausgenutzt. Für höhere Komponentenanzahlen mussten experimentelle Verfahren eingesetzt werden, die sich wirtschaftlich noch nicht lohnten. Er bezog seine Beobachtung daher ausschließlich auf das jeweilige Kostenoptimum, also dasjenige Produktionsverfahren und diejenige Komponentenanzahl pro Schaltkreis, bei denen die Kosten pro Schaltkreiskomponente am geringsten ausfielen. Dadurch ist theoretisch klar vorgegeben, welches Herstellungsverfahren und welcher Computerchip zur Überprüfung des Mooreschen Gesetzes in jedem Jahr betrachtet werden müssten. Die unterschiedlichen Formulierungen verzerren die ursprüngliche Beobachtung Moores teilweise bis zur Unkenntlichkeit. Bereits die variablen Auslegung des Verdoppelungszeitraumes von 12, 18 oder 24 Monaten verursacht beträchtliche Unterschiede. Da Computerchips stark in der Größe variieren, ist es auch durchaus nicht dasselbe, ob man die Transistoranzahl pro Chip oder pro Flächeneinheit betrachtet. Das Weglassen des Kostenoptimums schließlich führt zu einer vollständigen Entfremdung. Ohne Kostenoptimum kann jedes beliebige Produktionsverfahren und jeder beliebige Schaltkreis zur Bestätigung des Mooreschen Gesetzes herangezogen werden, ob es sich um einen handelsüblichen Prozessor, extrem teure Hochtechnologie oder experimentelle Schaltkreise, die noch gar nicht käuflich erwerblich sind, handelt, ist in dieser laxen Auslegung ohne Belang. Durch die unterschiedlichen kursierenden Versionen hat das Mooresche Gesetz viel von seiner objektiven Aussagekraft eingebüßt. Abschnitt Rechenleistung. Dass mit der Anzahl der Transistoren auf einem Computerchip auch die Rechenleistung der Computer linear anwächst, kann aus dem Mooreschen Gesetz nicht gefolgert werden. Bei modernen Prozessoren werden immer mehr Transistoren für einen integrierten Speicher in Klammern Cache verwendet, der zur Rechenleistung nur passiv beiträgt, indem er Zugriffe auf häufig benötigte Daten beschleunigt. Als Beispiel sei hier der Vergleich zweier Prozessoren aus der Reihe des Pentium 3 gegeben. Dabei handelt es sich zum einen um einen Katmai mit einer Taktfrequenz von 500 MHz und externem L2-Cache, zum anderen um einen Coppermine in der 1 GHz-Variante mit integriertem L2-Cache. Dabei hat sich beim 1 GHz-Coppermine gegenüber dem 500 MHz Katmai die Taktfrequenz verdoppelt und die Transistoranzahl sogar verdreifacht. Dennoch zeigt sich bei diesen vergleichsweise ähnlichen Prozessoren eine Leistungssteigerung um den Faktor 2,2 bis 2,3. In Mehrkernprozessoren werden mehrere Prozessorkerne auf einem Chip zusammengeführt, die parallel arbeiten und dadurch mehr Leistung erbringen. Hier wird die Verdoppelung der Transistoranzahl hauptsächlich durch die Verdoppelung der Anzahl der Prozessorenkerne erreicht. Auch hier tritt jedoch keine Verdoppelung der Rechenleistung ein, denn beim Parallelbetrieb der Prozessorkerne fällt zusätzlicher Koordinierungsaufwand an, der die Leistung wieder schmälert. Zudem sind nicht alle Programmteile im Betriebssystem und bei Anwendungen parallelisierbar, so dass es schwierig ist, alle Kerne gleichzeitig voll auszulasten. Eine einführende Übersicht zu diesem Thema bietet das Amdahlsche Gesetz. Abschnitt Technische Grenzen. Neben Kritik an der fehlerhaften Auslegung des Gesetzes selbst gab es immer wieder Stimmen, die das Ende der Wirksamkeit der Mooreschen Faustregel aufgrund unüberwindbarer technischer Hürden voraussagten. Bislang wurden jedoch alle prognostizierten Hürden überwunden, bevor sie einen Knick der Mooreschen Exponentialkurve verursachen konnten. Entwicklungspläne, die die Einhaltung des Mooreschen Gesetzes sicherstellen sollen, reichen bis ins Jahr 2020, Klammer auf, laut Sematech, Klammer zu. Zum Vergleich. Transistoren aus der Halbleiterfertigung mit 90 Nanometern haben eine Gatelänge von ca. 50 Nanometern und sind in etwa so groß wie ein Influenzavirus. Bei der Herstellung werden solch kleine Strukturen mithilfe fotolithographischer Verfahren hergestellt. Für eine optische Fotolithografie für kleinere Strukturen wurde Mitte der 2000er Jahre die sogenannte Immersionslithografie in der industriellen Produktion eingeführt. Durch dieses Immersionsverfahren konnten die nötigen Auflösungen für die 65-Nanometer-Fertigung und kleinerer sichergestellt werden. Für aktuelle Produkte wird die Immersionslithografie mit weiteren Techniken kombiniert, wie dem Double Exposure bzw. Double Patterning Verfahren, die eine weitere Steigerung der Auflösung auf Grundlage bestehender Techniken ermöglicht. Für noch kleinere Strukturen bei der 16-Nanometer Technologie und danach wird wahrscheinlich ein komplett neues Belichtungsverfahren nötig, EUV. Diese gegenwärtig noch nicht technisch hinreichend umsetzbare EUV-Technik arbeitet mit einer Wellenlänge von 13 Nanometer. EUV ist die gängige Abkürzung für extremes Ultraviolett, auch weiche Röntgenstrahlung genannt. EUV kann Glas nicht durchdringen, kann also nicht mit Linsen fokussiert werden, sondern nur über Hohlspiegel reflektiert werden. Ein Hohlspiegel, mit dem das möglich ist, wurde jüngst bei Carl Zeiss SMT entwickelt. Die Spiegeloberfläche muss extremen Anforderungen entsprechen. Es gilt, Abweichungswerte kleiner als 0,15 Nanometer zu erreichen. Damit handelt es sich um den derzeit weltweit präzisesten Spiegel. Obwohl der Fortschritt für die nächsten Jahre gesichert scheint, mehren sich Stimmen, die eine Verlangsamung der Zunahme der Integrationsdichte erwarten. Zum einen werde eine technische Grenze erreicht, wenn ein Transistor die Ausdehnung weniger Atome erreiche, in Klammern siehe auch Tunnelstrom, Klammer zu. Zum anderen wachse der finanzielle Aufwand für Entwicklung und Herstellung integrierter Schaltung schneller als die Integrationsdichte, so dass es einen Punkt geben werde, an dem die Investitionen sich nicht mehr lohnen würden. Bei Annahme eines exponentiellen Wachstums der Entwicklungskosten wäre gleichermaßen eine Grenze durch das verfügbare Kapital vorgegeben. Umgehen ließen sich diese sich anbahnende Grenze durch grundsätzlich neue Technologien. Kandidaten dafür sind die Erforschung von Nanomaterialien wie Graphen, dreidimensionale integrierte Schaltkreise in Klammern und somit die Erhöhung der Transistorzahl pro Volumen und nicht mehr nur pro Fläche, Klammer zu, Spintronik sowie optische und Quantencomputer. Bei all diesen Technologien würde die Rechenleistung oder Speicherdichte gesteigert, ohne im herkömmlichen Sinn die Dichte an Transistoren zu steigern, so dass das Mooresche Gesetz zwar formell an Gültigkeit verlöre, nicht aber zwingend von seinen Auswirkungen her. Im Bereich höchster Rechneranforderungen, Klammer auf, speziell numerische Strömungssimulation, Klammer zu, ist dagegen seit etwa 2003 eine deutliche Verletzung des Mooreschen Gesetzes zu beobachten. Auf Basis eines Benchmarks einer kommerziellen Strömungssimulationssoftware durchgeführt im Zeitraum von 1996 bis 2009 zeigt sich deutlich, dass die Zeit, die je finiten Volumen in Klammern Zell und je Iteration des Solvers benötigt wird, etwa ab 2003 gar nicht oder nur noch marginal sinkt, in Klammern ca. 10% nach 2 Jahren statt der dem Mooreschen Gesetz entsprechenden 50%, zum Teil weniger bis 0%, Klammer zu. Die Prozessorhersteller haben darauf mit Mehrkern-CPUs reagiert. Allerdings skaliert die meiste Software nicht proportional mit der Zahl der Kerne, das heißt, mit 2 Kernen ist die Ausführungszeit mehr als halb so lang wie mit 1 Kern. Im schlechtesten Fall ist die Software überhaupt nicht auf Mehrkernrechner ausgelegt und die Beschleunigung ist 0. Allerdings läuft auf heutigen PCs viele Software, zum Beispiel Betriebssystem, Virenscanner und Anwendungssoftware parallel, so dass sich auch hier eine Beschleunigung ergibt. Anders verhält es sich im Bereich der Strömungssimulation. Hier sind die meisten Softwarewerkzeuge parallelisiert und skalieren bei angemessener schneller Netzwerktechnik zwischen den Kernen recht linear. Das heißt, x mal mehr Kerne bedeutet auch x mal so schnell. Damit sind im Speedup bei der Anwendung nur durch die Latenzzeiten im Netzwerk zwischen den Kernen Grenzen gesetzt. Der Artikel Mooresches Gesetz wurde von André Hoog mit dem Benutzernamen ahoog am 8. August 2013 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported kann unter creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org/copyleft/fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel befindet sich unter de.wikipedia.org/wiki/mooresches Gesetz. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden.